Ich würde gern beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir wollen dein Wort hören, dich meins. Wir wollen auf dich hören und auf deine lebendigen Worte. Bitte segne uns, dass wir hören, dass wir dich erkennen und dass wir mit dir leben, Herr. Amen. Der Ludwig hat schon ein bisschen was von gestern erzählt, wie es gestern war. Es war eine Schau. Es war richtig gut. Es hat Spaß gemacht. Es hat auch ein bisschen geschlaucht als Mitarbeiter, aber es war richtig gut. Und es war gut zu hören, wie andere ihren Glauben leben. Es war gut zu hören, diese Zeugnisse, vor allen Dingen von Fisch e.V., wer sie nicht kennt, Suchtarbeit. Und was die im Aufbau ihrer Arbeit, im Werdegang, was die alles erlebt haben. Unfassbar. Also schade für jeden, der es nicht erlebt hat, was da für Wunder passiert sind. Unglaubliche Wunder, wo man sich nur freuen kann, dass sowas passiert ist, dass Gott so wirkt. Und ja, wirklich ermutigend. Die Kehrseite davon ist immer, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ich mir immer die Frage stelle, wo erlebe ich das? Man erlebt es auch, man sieht es dann nur in dem Moment nicht. Aber ja, da frage ich mich, Mensch, wo ist das bei mir? Erlebe ich das so? Erlebe ich, dass Gott so wirkt und Wunder tut in meinem Leben? Manchmal denkt man das auch, wenn man bestimmte Bücher liest, Bücher von Evangelisten oder von Christen. Ich habe so ein Buch gehabt, Generäle Gottes. Ja, das klingt schon sehr großspurig und genauso ist auch der Inhalt. Der ist nicht großspurig, sondern das sind Männer und Frauen Gottes beschrieben, die aus minimalen Anforderungen einen großen Dienst aufbauen. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Kraft Gottes. Große, also wirklich dann Tausende und Millionen Menschen zum Teil erreichen, die zu Gott finden. Und dann frage ich mich, was fehlt denn bei mir, dass bei mir sowas passiert? Es müssen ja nicht Millionen sein, aber ein paar Tausend wäre schon nett. Was braucht es, dass das passiert? Warum passieren solche Sachen nicht bei mir? Und dann frage ich mich manchmal, wenn ich gerade meine Kinder zu Hause wieder rund gemacht habe, weil sie irgendwie sich völlig daneben benehmen. Oder wenn ich wieder mal fies war zu meiner Frau, dann frage ich mich, wie ist das eigentlich mit meinem Christsein? Wie ist das eigentlich mit Gottes Wort in mir? Wie ist das eigentlich, dass Gott in mir lebt? Ist das so? Warum habe ich manchmal das Gefühl, es ist zu wenig? Oder wie kann ich machen, dass es mehr wird? Und dann gibt Jesus uns ein Gleichnis, das heute der Predigttext ist. Da steht, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Da fragt man sich also, wie das mit dem Reich Gottes ist, und Jesus antwortet mit einem Faulpelz. Der wirft Samen aufs Land und dann schläft er und steht auf, und aber großartig macht er nichts. Bis die Ernte nah ist, Sichel, Ernte, zack, fertig. Das können wir natürlich nicht so einfach auf uns sitzen lassen, nicht als Europäer, schon gar nicht als Deutsche und erst recht nicht als Lausitzer. Dass man nichts machen muss, dass da nichts zu tun ist. Von nichts kommt nichts. Wir wollen die Dinge unter Kontrolle haben. Wir wollen genau wissen, wie wir das Reich Gottes in uns größer machen können, wie wir das irgendwie in die Hand nehmen können. Aber im Reich Gottes ist das anders. Da funktioniert das anders. Gott lässt sich das nicht nehmen. Er schafft den Glauben. Er schenkt, dass sein Reich, dass sein Wort in uns wächst. Er schenkt es. Und wir können etwas tun. Das ist wieder die andere Seite. Aber wir können nicht machen, dass das Reich Gottes in uns wächst. Das macht Gott, das schenkt Gott. Der Gärtner, der Landwirt, der kann nicht am Halm ziehen. Der kann nicht den Samen warm rubbeln oder was weiß ich, damit er schneller wächst. Damit kann er nicht machen. Der ist aber auch nicht nur ganz faul. Das wissen diejenigen, die einen Garten haben, die wissen, ganz ohne geht's auch nicht. Es gibt Dinge, die man machen kann, die das Wachstum unterstützen. Aber wichtig, egal für die ganze Predigt, das Wachstum schenkt Gott. Das macht Gott. Und trotzdem, ich habe es gesagt, man kann Dinge tun, damit es überhaupt möglich wird. Und die will ich euch mal sagen. Denn der Bauer ist nicht untätig. Es ist nicht so, dass er nichts macht. Das Erste, was wir machen können, und jetzt denkt mal an euch und an euren inneren Acker. Ja, es geht heute um euch. Gerade haben wir gehört, dass wir das Wort Gottes auch weitertragen sollen, dass wir anderen von Jesus erzählen sollen. Wir gehen heute noch mal einen Schritt zurück, ja, und bereiten uns erstmal vor. Das Reich Gottes, das Wort Gottes soll in uns wachsen. Was können wir machen? Das Erste ist, wir können Platz machen. Wenn es um Gottes Reich und sein Wirken in unserem Leben geht und in den Gemeinden, habe ich manchmal das Gefühl, auch in meinem Leben, wir pfuschen Gott ins Handwerk. Wir rennen auf dem Acker rum, um zu gucken, was zu tun ist, und dabei zertreten wir die Keimlinge. Dabei machen wir die jungen Pflanzen kaputt, was eigentlich Quatsch ist. Wir wollen Gott gerne helfen, damit es besser wird, und dabei sind wir ihm eigentlich im Weg. Ich war mal Leiter von einem Arbeitskreis im CVM, Arbeitskreis Missionarische Dienste, und es wollte keiner die Leitung übernehmen. Zwar eher so aus der Not habe ich das gemacht. Und wie das so in so einem Arbeitskreis Missionarische Dienste ist, da sind Evangelisten drin und so, lauter so extrovertierte Typen, ne, die ihre Ideen gerne preisgeben und mitreden. Ja, da hatte ich die Leitung übernommen und dann gab es ein Wochenende, das mir traumatisch in Erinnerung ist. Da haben wir uns getroffen, haben sich alle Arbeitskreise des CVM Deutschland getroffen und dann haben wir uns da zusammengesetzt. Und ich hatte mir das so überlegt, wie wir das Wochenende gestalten und was wir besprechen. Und dann haben die ständig reingequatscht. Und ständig wusste es einer besser. Wir waren alle eigentlich so im selben Alter. Aber da wurde ständig reingequatscht und ah, das und so und so. Am Ende waren wir nur damit beschäftigt, das zu klären. Immer wieder auf den Boden zu kommen und irgendwie einen Schritt weiter zu gehen. Zu klären, was wir jetzt nun machen. Es gibt nichts Belastenderes als Leiter, wenn einem irgendjemand immer wieder reinfunkt, weil er denkt, er wüsste es besser. Weil er immer wieder den Leiter in Frage stellt und sagt, aber wir müssen doch. Es gibt nichts Schlimmeres. Es behindert die Arbeit und am Ende ist der Leiter eher damit beschäftigt, das zu korrigieren oder danach zu steuern. Und ich habe das Gefühl, dass es manchmal bei uns auch so ist, dass wir bei Gott immer wieder gar nicht zuhören, wir hören nicht auf Gott, sondern wir pushen Gott so ein bisschen ins Handwerk. Wenn wir Gott in unserem Leben angenommen haben, dann ist er der Herr. Dann ist er der Chef. Klingt ein bisschen schwierig für unsere Ohren, für unsere freiheitsliebenden Ohren, unsere westeuropäischen Ohren. Aber dann ist er der Leiter über meinem Leben. Nicht, weil er uns knechten möchte, sondern weil er es einfach besser weiß. Weil er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir nach vorn kommen. Er möchte, dass wir uns entwickeln. Und er weiß einfach besser, wie es geht. Warum? Weil Gott mich mehr ernst nimmt, als ich mich selber. Er nimmt mich ernster, als ich mich selber ernst nehme. Er meint es besser mit mir, als ich, der ich denke, wie es bräuchte. Er weiß besser über mich Bescheid und er ist in der Lage, mir das Beste zu geben. Also wenn ich überlege, was kann ich tun, damit das Wort Gottes in mir wächst, damit Gott zum Werk kommt, dann kann ich aus dem Weg gehen. Dann kann ich Gott machen lassen. Dann kann ich Gott die Herrschaft über mein Leben wieder zurückgeben. Denn wenn wir ehrlich sind, dann nehmen wir uns das in der Woche immer wieder. So sind wir halt. Wir holen uns das immer wieder zurück. Wir vertrauen nicht ganz. und machen doch wieder unser eigenes Ding. Und ich finde, sonntags der Gottesdienst ist eine gute Gelegenheit, um immer wieder zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, du bist der Herr, du bist der Chef, du bist der Leiter meines Lebens und ich vertraue mich dir wieder ganz neu an. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind alle zu Gott gekommen und waren alle an dem Punkt, dass wir gesagt haben, du hast recht und ich hatte Unrecht. Jetzt ist es Zeit, Gott wieder in die Mitte zu stellen, Gott wieder auf den Thron zu setzen und ihn machen lassen. Und ich kann Platz machen, auf eine andere Art und Weise, nicht nur indem ich selber mein Ego Platz macht für Gott, sondern indem ich Dinge wegschaffe, die ablenken, Dinge wegschaffe, die Gott im Weg stehen, die in meinem Leben sind. Es kann alles Mögliche sein, Dinge, die mich beschäftigen, Dinge, die, es kann auch ein Hobby sein. Es sind nicht alle Hobbys automatisch, es sind nicht alle Sachen, die ich tue. Der eine kann einen super schicken Sportwagen fahren und für den ist das überhaupt kein Problem. Den juckt das nicht, das kann der haben und es ist okay. Und wenn der andere einen schicken Sportwagen hat, dann ist das alles. Dann darf da kein Kratzer rankommen, dann darf da nichts passieren. Dann ist das sein Wert, sein Herz. Und da wird es schwierig. Wenn du, und das muss jeder für sich selber wissen, und das wissen wir im Normalfall auch, was steht im Weg zwischen Gott und mir? Und das muss weg. Das muss aus dem Weg geschafft werden, wenn Gott handeln soll. Das erste Gebot, was Gott den Israeliten gibt, ist, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich weiß nicht, aus welcher Knechtschaft oder aus welchen, was dein Ägypten war, was dein Sklavendienst war, aus dem dich Gott befreit hat. Aber er hat dich daraus befreit. Und du brauchst keine anderen Götter haben neben Gott. Hier steht, du sollst keine anderen Götter. Man kann es eigentlich auch übersetzen mit, du brauchst keine anderen Götter haben. Gott sagt den Israeliten im Endeffekt, hey Leute, wir sind schon ein Stück unterwegs. Ihr seid schon ein Stück durch die Wüste gelaufen. Ihr habt zu essen bekommen, ihr habt Wasser bekommen. Ich habe euch beschützt vor den Ägyptern, die euch nachgeritten sind. Ich habe euch durchs Wasser laufen lassen. Ihr braucht keine anderen Götter. Ihr habt den lebendigen Gott an eurer Seite. Und das sagt er uns heute auch. Wie gesagt, keine Ahnung, was dein Sklavendienst war, was dein Gefängnis war, aus dem Gott dich befreit hat. Aber du brauchst nichts anderes. Gott ist der lebendige Gott. Okay, also das Erste, wir können Platz machen, damit Gott handeln kann. Das Zweite ist, wir können düngen und Unkraut jäten. Wer einen Garten hat oder etwas größere Blumenkästen, der weiß, was das für eine blöde Arbeit ist. Nee, manche machen das auch mit Begeisterung, für die ist das was Meditatives, aber Unkraut jäten ist eine anstrengende Sache. Aber es ist wichtig. Und düngen ist eine gute Sache, weil die Pflanzen Nährstoffe brauchen, weil sie ja Nährstoffe brauchen, damit sie gut wachsen können. Ich habe mal geguckt, wie lange es das schon gibt, wie lange schon gedüngt wird, falls jemand fragt oder so hinterher. Seit 3100 vor Christus wird schon gedüngt. Also man weiß schon sehr, sehr lange, dass das wichtig ist. Wie können wir das machen? Wie können wir das in unserem Leben machen? Der Umgang mit Gottes Wort ist der beste Dünger für uns, das Wort Gottes in uns, dass Gott in uns Raum nehmen kann. Und ich bin ein bisschen vorsichtig mit, ich würde eigentlich sagen, Lesen von Gottes Wort. Aber da bin ich ein bisschen, als ich das vorbereitet habe, habe ich so gedacht, Lesen von Gottes Wort. Wer von uns sitzt hier unter uns und hat sich vielleicht schon mal gedacht, ich kenne die Geschichten alle. Ich kenne die Gleichnisse. Ich sitze seit dem Kindergottesdienst da und höre mir diese Geschichten an. Daniel in der Löwengrube, 50 Mal gehört. Unterschiedliche Auslegungen. Ich habe es begriffen. Das ist nicht ganz wahr, aber man denkt es halt. Ne? Man kann dazu kommen. Gleichnisse. Das Gleichnis vom Unkraut und vom Ausstreuen und den verschiedenen Böden und so weiter. Kenne ich. Eigentlich kenne ich mich aus. Und mir ist aufgefallen, das Lesen der Bibel allein führt irgendwann dazu, dass ich denke, Ich habe genug. Es reicht eigentlich, da ist nichts Neues mehr für mich drin. Eigentlich muss man einen Schritt weiter gehen und muss sagen, arbeiten mit der Bibel. Man muss arbeiten mit dem Wort Gottes. Irgendwann, wenn man nicht mehr Jugendlicher ist, wenn man genug gelesen hat, dann haben wir auch einen Auftrag. Nämlich das Wort Gottes weiterzugeben, zu sagen, auszusprechen, damit zu arbeiten. Wo auch immer. Hier beim Predigen oder im Hauskreis. Irgendwo mit Menschen über das Wort Gottes reden. Es reicht der Gottesdienst, an dem ich am Sonntag zuhöre, der reicht nicht aus. Es braucht nochmal eine Stelle, wo du über das Wort Gottes redest. Es ist auch eine alte Weisheit, dass Mitarbeiter dann mündig werden, also Jugendmitarbeiter zum Beispiel, ja, die machen dann einen großen Sprung, wenn sie anfangen, selber zu verkündigen, wenn sie anfangen, eine junge Gemeinde zu gestalten. Weil sie dann das Wort Gottes nicht einfach nur lesen, sondern sich dann nochmal überlegen müssen, wie stehe ich eigentlich dazu? Was will ich davon eigentlich weitergeben? Wie möchte ich es weitergeben? Was bedeutet das eigentlich für mich? Und dann auf einmal macht man einen großen Sprung. Und wir haben ja auch alle schon was mit Gott erlebt. Wenn ich hier in die Runde gucke, ich meine, die meiste Zeit predige ich, manchmal kommen Gastprediger, aber immer wenn ich hier oben stehe, gucke ich in eure Gesichter und denke, hier sitzen 70 Personen, die eine Geschichte mit Gott haben. Und die wird nicht gehört. Die hört keiner. Es hört immer nur, alle hören immer meine Geschichten. Aber was ist denn mit euren Geschichten? Die kommen gar nicht zu Wort. Das ist eigentlich schade, ne? Wir haben verständlicherweise, ne? Der Prediger predigt, ist klar. Aber es ist schade und deswegen denke ich, ist wichtig, dass wir uns in Hauskreisen, in Bibelstunden, in Kleingruppen versammeln, um mit dem Wort Gottes zu arbeiten, um etwas damit zu tun. Ich habe mal eine kuriose Erfahrung gemacht. Da habe ich angefangen, Jugendarbeit zu machen und saß in so einem Vorbereitungsteam. Und da war auch einer dabei, der Gustav Fetzer, 60 Jahre alt. Wir haben die Sommerfreizeit geplant. Ich kam von der Bibelschule, war 28 Jahre alt. Und dann planen wir so. Und dann mache ich irgendeinen Einwurf. Und dann sagt der Gustav, stimmt, du hast ja auch mehr Erfahrungen mit Freizeiten. Ich habe es für einen Witz gehalten, er hat es ernst gemeint. Der ist 60 Jahre alt, der hatte viel mehr Erfahrung mit Freizeiten. Der ist 30 Jahre lang länger auf Freizeiten gefahren als ich. Und er hat wirklich gedacht, weil ich der Hauptamtliche bin, habe ich mehr Erfahrung. Wie viele von euch sitzen hier, die haben 10, 20, 30, 40 Jahre mehr Zeit mit Gott verbracht? Ihr habt alle was zu sagen. Ihr habt alle was zu erzählen. Ihr habt alle eine Geschichte mit Gott. Und welche, ihr Hausfrauen und Hausmänner, die auch backen und kochen, wie lernt man kochen und backen? Indem man das Kochbuch liest? Nee, ne? Nee. Man muss die Milch selber mal angebrannt haben. Man muss die Zutaten beim Kuchen mal in der falschen Reihenfolge zusammengemixt haben, um zu merken, das passiert mir nie wieder. Ich siebe das Mehl demnächst, damit es nicht mehr klumpt. Das muss man mal erlebt haben. Man muss was gemacht haben. Man muss backen und kochen, damit man darin wächst, damit man darin besser wird. Und irgendwie denken wir, mit dem Wort Gottes wäre es anders. Nee, ist es nicht. Wir müssen es sagen, wir müssen es weitersagen, wir müssen darüber reden mit anderen. Deswegen bin ich so dafür, dass wir auch in unseren Hauskreisen, dass immer mal jemand anderes Thema macht. Damit jeder mal die Möglichkeit hat, zu wachsen, zuzunehmen. Arbeitet mit dem Wort Gottes. Hört Zeugnisse von anderen Christen. Gestern waren alle so begeistert, die bei dem Suchttreffen dabei waren. Warum? Ganz einfach. Haben einfach Leute erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Und es hat so gut getan. Das baut so auf. Das spornt einen irgendwie an. Also, das war das Düngen. Was ist jetzt das Unkraut? Ein altes Thema. Aber ein unfassbar wichtiges Thema. Die Unvergebenheit. Schuld und Unvergebenheit. Mit Schuld haben wir meistens nicht so große Probleme. Wir wissen, wir dürfen zu unserem Heiland Jesus Christus kommen und dürfen die Schuld abgeben. Und das ist gut. Das ist auch wichtig, dass wir wissen, ich kann immer wieder zu ihm kommen und abgeben. Womit wir schon eher ein Problem haben, ist Unvergebenheit. Das ist schwieriger, den anderen zu vergeben. Aber es ist wichtig. Es ist unfassbar wichtig, denn Unvergebenheit ist eine Bindung. Ich war diese Woche in Senftenberg und habe den Bruder Martin Möbus getroffen, Altprediger aus Senftenberg. Und wir haben uns getroffen wegen einer bestimmten Sache. Und da hat er das nochmal so gesagt, da ging es um Bindungen, negative, schlechte Bindungen. Und er sagte, Unvergebenheit ist eine Bindung. Wenn du deinen Eltern, Arbeitskollegen, irgendjemandem etwas noch nachträgst, das ist eine negative Bindung, eine schlechte Bindung in deinem Leben. Kapp diese Bindung. Mach dich davon frei. Und das Letzte, das war jetzt das Unkraut. Und das Letzte, wir können Dinge, die nicht zu Gottes Reich gehören, an den Rand schaffen. Jeder von uns hat so Dinge in seinem Leben, ich nenne sie mal Findlinge, die liegen auf dem Feld, so große Brocken, die kriegt man irgendwie nicht vom Feld. Die sind auch nicht so einfach. Manche sagen Lieblingssünde dazu, so Sachen, die man einfach nicht loskriegt. Dinge, die in der Beichte immer wieder kommen. Dinge, für die man Gott zum 100. Mal um Vergebung bittet und hofft, dass er es auch wirklich macht. Diese Findlinge aus dem Leben zu kriegen, ist wirklich schwer. Da sind schon viele dran gescheitert. Aber ich kann die Findlinge an den Rand rollen. Ich kann diese Findlinge zumindest an den Rand des Feldes oder an den Rand des Beetes rollen, dass sie nicht im Weg liegen. Jeder von uns weiß selber, was das ist. Ich glaube, jeder von uns hat sofort ein Bild. Jeder weiß sofort, was gemeint ist. Und ich kann mir eingestehen, dass ich jähzornig bin. Und ich kann das an den Rand schieben. Und kann versuchen, dass es Gott nicht im Weg ist. Dass es nicht zur Last wird, dass es anderen nicht zur Last wird. Egal, du kannst deine Sache, dein Problem, dein Lebensproblem einsetzen. An den Rand schieben. Und Raum schaffen, dass Gott handeln kann. Okay, jetzt haben wir Platz gemacht für Gottes Handeln. Wir haben gedüngt, wir haben gejätet. Jetzt kommt das Allerletzte, nämlich die Geduld. Das ist das schwerste Teil, die Geduld. Geduldig sein und zuhören. Meine Eltern haben einen Garten. Die hatten schon immer einen Garten. Die hatten sogar zeitweise zwei Gärten. Und da sind die früher liebend gern hingefahren, mit uns Kindern natürlich. In meiner jugendlichen Ignoranz habe ich den Garten abgelehnt und ich habe es gehasst, Unkraut zu jäten, da irgendwie zu helfen. Ich wollte zu Hause sein, ich wollte Computer spielen, ich wollte alles andere machen, nur nicht im Garten sein. Wegen dieser jugendlichen Ignoranz weiß ich jetzt nicht, wie man ein Gartenbeet beackert. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt also ein Beet hätte, was müsste ich dann machen, damit es funktioniert? Ich müsste einen Experten fragen. Ich müsste jemanden fragen, der sich mit Beeten auskennt, der mir hilft, der mir sagt, im März kannst du das und das pflanzen oder die und die Samen ausbringen. Und dann, wenn ich es, wahrscheinlich bringt man im März gar nichts aus, ist egal. Seht ihr, so weit reicht mein Unverständnis. Und wenn ich den Samen ausgebracht hätte, müsste ich wieder fragen, und was mache ich jetzt? Wie oft muss ich denn gießen? Und dann kommen so kleine grüne Dinger raus. Und dann müsste ich fragen, und was mache ich jetzt? Was ist denn jetzt dran? Und was ist jetzt Unkraut und was ist die Pflanze? Also ich bin nicht ganz so doof, ne? Aber ich will das mal so ein bisschen verdeutlichen. Ich müsste immer wieder fragen, was ist dran? Wann ist die Frucht reif? Kann ich sie jetzt abnehmen? Was mache ich jetzt mit den alten Pflanzen? Und. Ich müsste immer wieder in kürzeren Abständen nachfragen. Ich müsste zuhören und ich müsste geduldig sein. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn es um mein Leben geht, da habe ich ja schon so ein bisschen Ahnung, haben wir alle irgendwie ein bisschen Ahnung. Aber wir haben einen Experten, es gibt einen Experten, der sich richtig gut auskennt, habe ich am Anfang schon mal gesagt, und das ist Gott. Der kennt sich in deinem Leben am besten aus. Und den müssen wir eigentlich immer wieder fragen. Was ist denn jetzt dran? Was ist denn jetzt zu tun? Was ist denn jetzt? Was mache ich denn mit dem Rest? Und so weiter. Was ist ein Unkraut? Was muss ich ausjäten? Gestern auf diesem Treffen hat der Michael Tippner, das ist der Gründer, er hat mit seiner Frau das Fisch e.V. gegründet, der hat einen interessanten Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt. Und er sagt, Arbeit im Reich Gottes fängt immer mit dem Reden Gottes an. Arbeit im Reich Gottes fängt immer mit dem Reden Gottes an. Und das ist so schwierig, das auszuhalten, auf dieses Reden zu warten. Das Reden dauert nämlich manchmal. Man muss Gott manchmal suchen. Nee, nicht manchmal, man muss ihn suchen. Und man muss warten, man muss geduldig sein. Aber wenn Gott dann redet, es lohnt sich, denn wenn Gott dann redet, dann geht's los. Gestern konnte man das an dem, was die so berichtet haben, wer zu Fischlausitz mal fahren möchte, dort mal zu Gast sein möchte, der kann erleben, was dann passiert, wenn Gott redet und jemanden beauftragt. Man kann das an vielen anderen Stellen auch sehen. Man kann das auch bei uns in der Gemeinschaft sehen. Wenn Gott redet, dann geht's los. Aber da müssen wir geduldig sein und müssen hören und nicht schon losrennen und die Keimlinge zertreten. Wir müssen warten. Im Gebet, in der Stille. Wenn wir also nochmal zu der Frage vom Anfang kommen, wie es die großen Glaubenshelden geschafft haben, wie es Vorbilder im Glauben geschafft haben, dass Gott so sichtbar in ihrem Leben wird, dann geht das bei uns auch. Aber wir müssen Platz machen. Das ist wichtig. Wir müssen düngen und ausjäten. Und wir müssen immer wieder, zuallererst und immer wieder, geduldig auf den Experten unseres Lebens hören, was zu tun ist und wann es zu tun ist. Und dazu will ich euch einladen, dass wir das tun, dass wir immer wieder hören. Und da mache ich an der Stelle und bei der Gelegenheit mache ich gleich mal Werbung für unseren Gebetsraum. Wir haben unseren jetzt am letzten Freitag mit den Jugendlichen, mit der jungen Gemeinde, den Gebetsraum eingerichtet. Und da habt ihr jetzt diese Woche Zeit und Gelegenheit, euch da mal reinzusetzen. Man kann sich immer hinsetzen und beten. Man kann immer sich irgendwo hinsetzen und stille Zeit haben. Aber dieser Raum hat das, die Besonderheit, da sind ganz viele Stationen drin. Und da kann man mal erleben, erfahren, ganz neu vielleicht auch erfahren, auf welche Art und Weise man Zeit mit Gott haben kann. Das muss nicht immer nur auf den Knien und in trockener Stille sein. Das kann auch mit einem Cappuccino in der Hand sein. Das kann auch sein, dass ich mir auf der Weltkarte ein Land aussuche, für das ich bete. Das kann auch sein, dass ich meine Schuld auf einen Zettel schreibe und in den Aktenvernichter stecke, um mir nochmal klarzumachen, dass sie wirklich weg ist. Ich lade euch ein, diesen Raum zu nutzen. Wir haben da draußen einen Plan, da gibt es noch freie Stellen, da könnt ihr gucken. Ihr könnt auch unter der Woche mal einfach so kommen und dann tragt ihr euch ein und dann habt ihr dort eine Stunde mit Gott oder zwei Stunden mit Gott. Aber wartet, bis Gott redet. Wartet, bis Gott redet. Amen. Ich würde gerne mit euch beten, Entschuldigung, und dann singen wir ein Lied. Und ich bitte euch zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du alles gegeben hast für uns. Hab Dank, dass du uns rettest durch das, was du am Kreuz getan hast. Hab Dank, dass wir ewig leben dürfen durch dich. Hab Dank, dass du uns kennst, dass du uns siehst und dass du uns ernst nimmst, viel ernster als wir uns selbst. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest. Wir wollen dich bitten, dass du uns aktivierst. Wir wollen dich bitten, dass du in uns anfängst, etwas zu verändern. Dass dein Wort in uns wächst, damit wir dann weitersagen können von deiner guten Botschaft. Und wir wollen dir diejenigen bringen, die heute nicht hier sind. Wir wollen dir diejenigen bringen, die trauern. Wir wollen dir diejenigen bringen, die Schmerzen leiden und sie nicht loswerden. Wir wollen dir diejenigen bringen, die sich nicht auf dich konzentrieren können, weil sie beschäftigt sind mit anderen Dingen. Und wir bitten dich, dass du begegnest. Wir wollen dich bitten, dass du handelst, dass du in Leben einbrichst, im besten Sinne des Wortes. Wir wollen dich bitten, dass du redest. Wir wollen dich bitten, dass du Wunder tust an uns und an denen, die dich noch nicht kennen. Herr, bitte rede zu uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.